Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute ist ja der erste Sonntag in diesem Jahr und diese Zeit ist noch durch etwas anderes geprägt. Es gibt ein Thema, an das viele Leute in diesen Tagen denken. Hat da jemand eine Idee? Gute Vorsätze, ja? Bundestagswahl. Nein. Die Heiligen Drei Könige, wer war das? Genau. Die Heiligen Drei Könige, wie sie genannt werden. Und das ist das Thema, das wir uns heute anschauen wollen. Den Text dazu finden wir in Matthäus Kapitel 2. Schlagen wir auf, das Evangelium von Matthäus Kapitel 2. Da heißt es, als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Soweit unser Text heute. Dieser Text ist einer der bekanntesten Texte aus der ganzen Bibel. Immer wenn wir mit Weihnachten zu tun haben, wenn wir diese Weihnachtskärtchen sehen, die Krippen, die aufgebaut werden, dann sind die Weisen aus dem Morgenland nicht fern. Und doch ist es auch einer von den Texten, die am wenigsten genau gelesen werden. Weil wenn wir das genau lesen, werden wir feststellen, sehr vieles von dem, was darüber gedacht wird von Menschen, stimmt überhaupt nicht. Und steht gar nicht so drinnen. Mir ist es als Jugendlicher aufgefallen und ja, es wird gesagt, es sind die Heiligen, drei Könige und ich habe mir das alles so angeschaut und habe festgestellt, ja, sind die wirklich heilig? Und dachte, wenn sie mit Astrologie zu tun haben und die Sterne so deuten, dann können sie es ja nicht sein. Sind es drei? Davon steht ja nichts. Sind es Könige? Davon steht auch nichts. Also sind die weder heilig, noch drei, noch Könige. Später habe ich festgestellt, ich habe mich geirrt, denn eines davon stimmt. Und was davon stimmt, werden wir sehen. Aber schauen wir uns den Text ein bisschen genauer an. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes. Also der Zeitpunkt, mit dem wir es zu tun haben, ist nach der Geburt Jesu. Jesus war schon geboren. Das sehen wir hier ganz klar im Text. Und es waren speziell die Tage des Königs Herodes. Und das ist ein wichtiges Puzzlestück für diese ganze Geschichte, das wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Und wenn wir in die Geschichte schauen, stellen wir fest, dass der König Herodes oder Herodes der Große, wie er sich selbst genannt hat, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat für das Römische Reich in diesem Gebiet des Reiches im Osten. Vielleicht können wir die Karte zeigen. Genau, ich habe so eine Karte mitgebracht. Und hier sehen wir das Römische Reich. Das ist ungefähr in der Zeit vom 1. bis zum 3. Jahrhundert, also ungefähr die Zeit Jesu. Die Grenzen muss man so ein bisschen vorsichtig anschauen, weil die haben sich im Laufe der Zeit recht stark geändert. Aber so ungefähr, dass wir uns ein Bild machen können von den Grenzen und auch von den wichtigsten Routen, die durch das Reich führten. Und da im Osten vom Mittelmeer, da wo Israel ist, da war der König Herodes eben König für das Römische Reich. Und wenn wir ein bisschen weiter nach rechts schauen, sehen wir fest, da ist ja noch ein großes Reich, an das man oft recht wenig denkt, aber das ist so eine Art Nachfolgeimperium von dem Babylonischen Reich beziehungsweise dem Reich der Meder und Perser. Das ist nicht das Reich der Meder und Perser, das ist das Reich der Parther, aber es ist in demselben Gebiet und es ist praktisch so ein Nachfolgeimperium. Und da in dem Grenzgebiet, da war der König Herodes eingesetzt. Nun war es so, dass gerade in diesem Grenzgebiet es kurz bevor, also ungefähr ein halbes Jahrhundert bevor Jesus geboren war, es zu einer der schwersten Niederlagen des Römischen Reiches gekommen war, die es je erlebt hat in der ganzen Geschichte des Römischen Reiches. Es war eine schwere Niederlage, viele Tote, viele geflüchtete Soldaten und auch viele, die in Gefangenschaft genommen wurden. Es war auch eine der demütigendsten Niederlagen, die das Römische Reich je erfahren hat. Deren Wappen wurden mitgenommen von den Parthern und das war sehr beleidigend für die Römer, dass die das gemacht haben. Nicht lange danach wurde der Vater vom König Herodes vom Römischen Reich eingesetzt. Antipater hieß er. Und der wurde über Judäa eingesetzt und sein Sohn, der Herodes, der wurde über Galiläa eingesetzt. Seine Aufgabe war es, dort Steuern einzutreiben und auch für Sicherheit zu sorgen. In der Zeit gab es viele Banditen in dem Gebiet, die Leute überfallen haben und der Herodes war sehr erfolgreich dabei, dort Ordnung reinzubringen, die Steuern einzusammeln, sodass Rom ziemlich zufrieden war mit seiner Herrschaft. Das war ca. 47 vor Christus. Dann einige Jahre später, 40 vor Christus, wurde dieses Gebiet unter parthischen Einfluss genommen. Also die Parther haben geholfen, jemand anderen zum König zu machen in dem Gebiet, sodass der Herodes selbst fliehen musste. Und er floh nach Rom. Also der Herodes hat schon einiges an Erfahrungen gesammelt mit den Parthern. Er musste fliehen wegen ihnen und dem, was sie da gemacht haben. Und jetzt war er in Rom. Dort war er wiederum, hat sich gezeigt als ein sehr geschickter Politiker. Und letzten Endes wurde er eingesetzt vom römischen Senat als König der Juden, obwohl er in Rom war und keinerlei Gebiet hatte, über das er geherrscht hat. Die Römer haben trotzdem gesagt, du bist König der Juden, haben ihm eine Armee gegeben und haben ihn dahin geschickt, dass er dort für das Römische Reich wieder Ordnung schafft. Das hat er auch gemacht. Es hat 3 Jahre gedauert, bis er es geschafft hat. Er hat gekämpft dafür und letzten Endes hat er es geschafft, dieses Reich wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Und 37 nach Christus hat er praktisch wieder die Herrschaft übernommen über das ganze Gebiet Judäa. Er war sehr beliebt bei den Römern, weil er so erfolgreich war, weil er deren Ziele verfolgt hat, aber er war auch komplett abhängig von Rom. Es war Rom, was entschieden hat, dass er der König der Juden war. Es war Rom, was ihm die Armee gegeben hat, um überhaupt hier herrschen zu können. Er war in kompletter Abhängigkeit von Rom und er wollte unbedingt dieses Reich haben. Ja, so ging es eine ganze Zeit lang. Er hat sehr geschickt geherrscht, hat sich als effektiver König gezeigt. Er hat sich aber auch als brutaler König gezeigt, aber immer wieder auch überraschende Milde walten lassen. So gab es zum Beispiel zu einem Zeitpunkt in seiner Herrschaft eine große Hungersnot. Und er als geschickter Politiker hat Gold von seinem Palast abkratzen lassen, hat es eingeschmolzen und hat es den Armen gegeben, damit sie sich was zum Essen kaufen konnten. Und auf diese Weise hat er sich auch einiges an Gunst beim Volk verschafft. Er hat auch sehr viel gebaut, Paläste, Festungen, alles Mögliche, hat auch den Tempel angefangen zu bauen. Ja, das war eine sehr wichtige Persönlichkeit in dem Gebiet. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind, ist Herodes schon ziemlich alt. Er ist nicht fern von seinem Tod. Und doch sehen wir, wie sehr er festhält an dieser Macht. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, das waren die Zeiten, um die es ging. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Wiederum stellt sich die Frage und interessanterweise erklärt uns Matthäus überhaupt nicht, wer das jetzt genau war. Also er scheint vorauszusetzen, dass es bekannt ist, wer diese Weisen aus dem Morgenland sind. Die Weisen werden im Urtext die Magoi genannt. Das Wort Magie kommt aus dieser Wurzel. Das war historisch ein Stamm der Meder. Und zwar war das nicht einfach nur irgendein Stamm, sondern sie hatten eine besondere Funktion. Ein Stück weit kann man sie vergleichen mit den Leviten. Das war nämlich eine Erbpriesterschaft. Sie haben sich aber nicht nur mit irgendwelchen geistlichen und philosophischen Themen auseinandergesetzt, sie haben auch eine wichtige Rolle in verschiedenen Reichen gehabt, im Babylonischen Reich, im Reich der Meder und Perser und darüber hinaus. Also das waren wirklich Politiker, Erbpolitiker, das waren sehr gelehrte Leute, Wissenschaftler, Theologen und das alles in ein Paket gepackt. Und das wurde eben von Generation zu Generation weitergegeben. Es gibt verschiedene Theorien, wo genau sie jetzt herkamen. Manche sagen, sie kämen aus dem Reich der Nabatäer. Das ist hier in der Nähe von Gaza, da wo Petra ist, im Süden. Manche denken sogar, dass sie bis aus China gekommen sind. Aber die, nach all dem, was ich gesehen habe, die wahrscheinlichste Erklärung, wo sie herkommen, ist eben aus dem Reich der Parther, wahrscheinlich speziell aus Babylon. Da kamen sie also her, diese Leute. Das waren eben gewiefte Politiker. Und sie hatten noch eine weitere, sehr wichtige Funktion in diesen Imperien. Und zwar waren sie diejenigen, die bestimmt haben, wer der König ist in diesen Imperien. Dort gab es keine Wahlen, wie wir sie heute kennen, sondern der König wurde bestimmt von den Magoi, von diesen Weisen. Umso interessanter ist es, dass genau diese Leute kommen nach Judäa und nach dem neugeborenen König der Juden fragen. Weil das sind die Leute, die bestimmen, wer König ist, zumindest in deren Einflussgebiet. Und somit ist es überhaupt kein Wunder, dass Herodes sehr hellhörig wird. Er hat schon einiges erlebt im Zusammenhang mit den Parthern. Er musste schon mal fliehen wegen dem, was die Parther gemacht haben. Und jetzt ist wieder eine Delegation da und sie fragen nach einem König der Juden. In Vers 2 lesen wir, die sprachen, also die Weisen aus dem Morgenland, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Herodes, der den Titel König der Juden von Rom bekommen hatte, ist jetzt nun mit einer neuen Situation konfrontiert. Jetzt sind Königsmacher da aus dem Osten und die denken, es gibt einen neuen König, nicht einen neuen König irgendwo, irgendwie, sondern einen König der Juden. was genau der Titel war, den er von Rom bekommen hat. Also, wie wir sehen, ist es überhaupt kein Wunder, dass Herodes da sehr hellhörig geworden ist. Im zweiten Teil von Vers 2 lesen wir, denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und dieser Teil wirft auch viele Fragen auf. Was für einen Stern können sie denn gesehen haben? Weil dieser Stern war offensichtlich ein zentraler Anlass für die Weisen aus dem Morgenland, um diese Reise anzutreten. Und auch da gibt es viele Theorien. Manche denken, es wäre der Jupiter gewesen. Andere denken, es wäre eine bestimmte Konstellation von Jupiter und Saturn. Kepler hat in diese Richtung gedacht. Es gibt sehr ernsthafte Leute, die Computermodelle haben, wo sie die Zeit zurückdrehen und überlegen, welche Konstellation hat es in dieser Zeit gegeben, was könnte es sein, dass die Weisen aus dem Morgenland dort gesehen haben. Es kann wirklich sein, dass Gott so ein Mittel verwendet hat. Ich persönlich habe zu wenig das alles erforscht, um für mich persönlich abschließend sagen zu können, ich denke, da ist was dran oder nicht. Aber egal, was es ist, was sie dort in den Sternen gesehen haben, wenn es einfach nur ein Sternbild ist, dann gibt es ein Problem, auf das wir aufmerksam werden, spätestens im Vers 9, wo es heißt, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Also wenn es ein Stern im Himmel gewesen ist, wie kann dieser Stern sich dann bewegen und über dem Ort stillstehen, bei einem konkreten Ort, wo genau das Kind war? Das funktioniert nicht, wenn es ein Objekt ist, das weit entfernt irgendwo im Weltraum ist. Und selbst wenn es vielleicht irgendwelche Begleiterscheinungen im Weltall gegeben hat, dann wird spätestens hier klar, das kann, wenn es überhaupt eine Rolle gespielt hat, nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Weil das Wesentliche war etwas anderes. Das Wesentliche war ein Licht, das stillstehen konnte über einem konkreten Ort, sodass sie genau wussten, hier ist das Kind. Dazu möchte ich ein paar Texte aus der Bibel anschauen, wo es auch ein Licht gegeben hat, durch das Gott gewirkt hat, durch das Gott gesprochen hat, durch das Gott Menschen etwas gezeigt hat. Das war nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Wenn wir zum Beispiel schauen in 1. Mose 15, Vers 17, das war die Begebenheit, wo Gott einen Bund geschlossen hat mit Abraham. Da heißt es, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Also sie haben ein Tier dort gehabt, das geschlachtet war. Das war Teil von einer Art Vertragsunterzeichnung, eines Bundesschlusses, so wie es damals üblich war. Und hier zwischen den Stücken fuhr eine Feuerfackel, so wird es hier genannt, hin und her. Das war ein Licht. Und wie wir sehen, es war Gott, der hier gewirkt hat, durch dieses Licht. 2. Mose 3, Vers 2. Auch eine sehr bekannte Begebenheit. Und zwar geht es da um Mose. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Auch hier sehen wir, das ist kein normales Feuer. Wenn es einfach nur ein Feuer gewesen wäre, hätte das nicht die Aufmerksamkeit von Mose erwecken können. Aber das war eine beständige Flamme, ein beständiges Licht, das dort schien. 2. Mose 13, 21. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Es ist interessant, hier sind auch Menschen, die auch einen Weg zurücklegen mussten. Und wieder zeigt sich Gott in einem Licht, in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen zu leuchten und ihnen den Weg zu zeigen. Hier haben wir es tatsächlich mit einem Licht zu tun, das an einem konkreten Ort stehen bleiben kann, sodass das Volk Israel genau wusste, das ist der Ort, wo wir sein müssen, weil hier ist die Wolkensäule, hier ist die Feuersäule. Und selbst im Neuen Testament finden wir so etwas. Und zwar in der Apostelgeschichte 2, in den ersten drei Versen. Da heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Also da sehen wir, wenn wir diese ganzen Verse zusammennehmen, dass Gott durchaus in einem Licht erschienen ist, auch in der Vergangenheit, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und die Art der Erscheinung war an die Situation angepasst. Hier, wo die in dem Raum waren, waren es wie Zungen von Feuer, die sich auf jeden von ihnen setzten. Wo das Volk Israel unterwegs war, da mussten ja sehr viele Menschen dieses Licht sehen. Und da war es eine ganze Säule, in der sich Gott gezeigt hat. Aber Gott hat sie geführt. Es war seine Herrlichkeit, durch die er sie geführt hat. Aber jetzt könnten wir uns die Frage stellen, okay, jetzt haben die das gesehen, diese Erscheinung. Wie kann es dann sein, dass die anderen das nicht gesehen haben? Wie kann es sein, dass nur die Weisen aus dem Morgenland sehen und dem nachfolgen? Wäre das eine Erscheinung, die einfach leuchtet, da hätten ja sicher mehr Leute Interesse dran. Da würden ja sicher mehr, einfach aus Neugier, selbst wenn sie gar nicht wissen, womit das zusammenhängt, würden diesem Licht folgen. Aber auch da haben wir eine mögliche Erklärung, wie das sein kann. In 2. Mose 14, Vers 20, das ist die Begebenheit, wo das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist, wo sie vor dem Meer waren und das ägyptische Heer ist ihnen nachgezogen und wollte sie wieder zurückholen. 2. Mose 14, Vers 19 und 20, da lesen wir, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Gott kann wirken, wie er will. Er kann bewirken, dass dieselbe Erscheinung für die einen Finsternis ist und für die anderen Licht. Und er kann machen, dass die, für die das Zeichen bestimmt ist, es sehen können und die anderen eben nicht. Somit haben die Weisen im Morgenland einen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Aber es stellt sich noch eine weitere Frage. Okay, jetzt haben Sie eine Erscheinung gesehen. Wie verbinden Sie diese Erscheinung mit dem Land Judäa? Und woher kommt dieser Gedanke, dass ein König geboren ist? Ich denke, es ist eine gute Sache, wenn wir historische Informationen uns dazu holen, wenn wir einen Bibeltext genauer erforschen. Aber noch wichtiger ist es, dass wir an anderen Stellen der Bibel schauen, was uns Gott sonst zu diesen Sachen sagt. Und was diese Weisen aus dem Morgenland angeht, da haben wir sehr wichtige Infos, die wir im Buch Daniel finden. Diese Weisen aus dem Morgenland, wie vorher schon gesagt, waren wie eine Kaste oder ein Stamm von Erbpriestern und Wissenschaftlern. Es gab eine Begebenheit, wo der König Nebukadnezar einen Traum hatte. Und er wollte unbedingt die Bedeutung wissen, weil ihn der Traum nicht losgelassen hat. Er hatte Angst vor dem, was er gesehen hat. Und jetzt wollte er wissen, was ist das für ein Traum? Was bedeutet das? Und er hat alle Weisen zu sich geholt und hat ihnen die Aufgabe gestellt, sie sollen ihm die Bedeutung des Traumes verkünden. Aber nicht nur die Bedeutung, sondern sie sollen ihm auch den Traum an sich sagen. Das war nämlich eine Methode, die der König gewählt hat, um sicherzustellen, dass die ihm nicht einfach nur irgendeinen Schmarrn erzählen. Weil sie könnten ja jede beliebige Erklärung ihm sagen. Wie soll er wissen, ob das stimmt oder nicht? Aber wenn sie auch noch sagen können, was der Traum war, ohne dass er ihnen den Traum erzählt, dann hat er Anlass zu glauben, dass die wirklich wissen, von was sie sprechen. Die Weisen sind gekommen und waren erschrocken vor dem, was der König von ihnen wollte. Denn der König hat nicht nur ihnen eine reiche Belohnung dafür versprochen, wenn sie ihm erklären, was es mit dem Traum auf sich hat, sondern er hat ihnen auch eine Strafe in Aussicht gestellt, die sie erwartet, wenn sie das nicht tun. Und zwar sollten alle von ihnen getötet werden. Es ging für die Weisen aus dem Morgenland um Leben und Tod in dieser Zeit. Das war ungefähr 500 Jahre vor Christus. Es ging um Leben und Tod für sie. Und auch Daniel, der einer von den Weggeführten war, aus Judäa, er war auch in ihrer Zahl. Er wurde dort ausgebildet, zusammen mit seinen Freunden. Wir können sehr viel über sein Leben nachlesen im Buch Daniel. Aber als er davon erfuhr, hat er darum gebeten, dass die Weisen aus dem Morgenland nicht getötet werden sollen, sondern dass ihm eine Frist gegeben wird, sodass er Gott fragen kann. Gott hat ihm die Antwort gegeben und so konnte er vor dem König stehen und ihm nicht nur den Traum sagen, was für Menschen unmöglich ist, sondern auch die Bedeutung. Und in Daniel 2, Vers 48 lesen wir, darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Somit war Daniel nicht nur einer von den Weisen jetzt, sondern er war ihr Oberhaupt. Das ist bei denen interessanterweise nicht gut angekommen. Daniel hat ihr Leben gerettet, dadurch, dass er gebeten hat darum, dass sie nicht getötet werden. Aber er hat ja auch nicht wirklich zum Stamm von diesen Magoi gehört. Er war ein Fremder. Und jetzt wurde ein Fremder, ein Jude, als Oberhaupt über diese Weisen gesetzt. Und so kam es, dass sie dann später auch noch gegen ihn gehandelt haben. Aber, wie ich denke, waren nicht alle gegen ihn. Und nicht alle haben all das abgelehnt, was der Daniel gebracht hat. Daniel hat einiges an Einfluss gehabt über diese Weisen vom Morgenland. Und somit wundert es auch nicht, dass es hier Leute gibt, die vertraut waren mit den Schriften des Alten Testaments. Hier waren Leute da, die wussten, was im Alten Testament steht, die den Daniel mit großer Sicherheit kannten und das, was er gesagt hat. Und sie hatten sogar eine Möglichkeit zu berechnen, wann der Messias als König in Erscheinung tritt. Das ist ein Gedanke, der heute uns ziemlich fremd ist, weil wir in der Zeit der Gemeinde leben, wo keiner den Tag und die Stunde weiß, wann der Herr Jesus wiederkommt. Aber das war nicht immer so und das wird auch nicht immer so bleiben. Zum Beispiel lesen wir in Daniel 9, dass der Daniel das Buch Jeremia gelesen hat und dort hat er festgestellt, dieses ganze Exil, in dem sie waren, das war nicht auf ewig, sondern das war nur auf eine bestimmte Zeit begrenzt, und zwar auf 70 Jahre. Und er hat gesehen, diese 70 Jahre sind ja fast erfüllt. Und das hat ihn dazu gebracht, zu beten und einzustehen für sein Volk. Und da hat ihm Gott als Antwort auf dieses Gebet noch eine Prophezeiung gegeben, und zwar eine Prophezeiung, aus der sie hätten genau rausfinden können, wann der Messias als König in Erscheinung tritt. Das ist ein viel zu großes Thema für heute, aber wer das nachlesen möchte, es steht in Daniel Kapitel 9, da kann man viele Stunden verbringen in dem Kapitel. Auf jeden Fall hatten sie die nötigen Infos, um zu berechnen, wann der König in Erscheinung tritt. Aber noch war nicht die Zeit. Jesus war ja gerade erst geboren. Sie wussten aber, dass der König bald kommt. Und sie haben den Stern gesehen. Und ich denke, sie haben das eine mit dem anderen verbunden und haben das als Anlass genommen, um sich aufzumachen nach Judäa. Sie sind gekommen und haben dort nachgefragt. Offensichtlich ging der Stern ihnen nicht die ganze Zeit voraus. Sonst hätten sie ja gewusst, wo sie hinkommen müssen. Und wir sehen dann in Matthäus Kapitel 2, Vers 9, dass der Stern wieder erschienen ist. Und in Vers 10, dass sie sich sehr gefreut haben, als sie den Stern gesehen haben. Also sie waren jetzt unterwegs, sie haben sich aufgemacht, sie sind nach Jerusalem gekommen und dann haben sie den Herodes getroffen. Haben dort nachgefragt. Herodes erschrak. Herodes erschrak, weil er Angst hatte um sein Königreich. Er hatte Angst vor Konkurrenz. Er war der König der Juden und er wollte nicht akzeptieren, dass irgendjemand anders König der Juden sein soll. In Vers 3 lesen wir aber, dass nicht nur er erschrak, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Warum erschrak Jerusalem? Als Notiz am Rande, wenn es einfach nur drei gutmütige Opas auf drei Kamelen gewesen wären, wäre es unwahrscheinlich, dass die besonders aufgefallen wären in Jerusalem. Viel wahrscheinlicher ist es, dass diese Delegation von den obersten Politikern aus dem Osten nicht nur in größerer Zahl gekommen sind, sondern dass sie auch eine Verstärkung hatten für ihre Sicherheit, weil so eine weite Reise macht man nicht, vor allem wenn man große Geschenke dabei hat und so weiter und eine wichtige Person ist, macht man nicht ohne entsprechend für Sicherheit zu sorgen. Und es gibt da verschiedene Schätzungen, aber es könnte sein, dass sie sogar mit einigen tausend Leuten gekommen sind, zusammen mit einem Stoßtrupp, also Sturmtruppen, Elitetruppen, die in kleinerer Anzahl sehr viel ausrichten können, sodass das wirklich Aufsehen erregt hat. Aber Jerusalem erschrak nicht nur, als die gekommen sind, sondern als sie erfahren haben, worum es geht, dass der neugeborene König der Juden da sein soll. Und sie erschraken weniger wegen den Weisen aus dem Morgenland, sondern mehr wegen dem, dass sie wussten, wer der Herodes ist. Wie vorher schon gesagt, Herodes war blutrünstig. Er hat sehr viele Menschen töten lassen. Nicht mal seine eigene Familie war vor ihm sicher. Er hat auf sehr perfide Weise seinen Schwager töten lassen bei einem entspannten Sommertag in Jericho. Er hat seine Frau töten lassen, Schwiegermutter, einige seiner Söhne, weil er Angst hatte, dass sie ihm seinen Thron nehmen könnten. Und es ging der Spruch um in dieser Zeit, es ist sicherer, ein Schwein im Hause Herodes zu sein, als sein Sohn. Die Leute von Jerusalem wussten, wer er war, und sie erschraken aus gutem Grund. Später sehen wir auch in dem Kapitel 2, dass er wirklich seiner Art entsprechend gehandelt hat. Er hat alle Kinder in Bethlehem töten lassen. Noch später hat er sich gedacht, als er kurz vor dem Tod war, hat er zu seinen Leuten gesagt, sie sollen alle edlen Leute aus der Stadt Jerusalem gefangen nehmen. Und als die gefragt haben, wozu denn, hat er gesagt, ja, er weiß, er stirbt jetzt. Und er weiß, wenn er stirbt, wird keiner eine Träne weinen um ihn. Und sein Gedanke war, in dem Moment, wo er stirbt, sollen alle Edlen aus Jerusalem getötet werden, sodass man um die weint, sodass es letzten Endes dazu kommt, dass, wenn Herodes stirbt, dass zumindest irgendwie in Jerusalem geweint wird. Das ist die Art von Person, die Herodes war. Und somit ist es kein Wunder, dass ganz Jerusalem mit erschrocken ist. Und so rief er alle obersten Priester, die auch wichtige Politiker in Israel waren, und Schriftgelehrten, das waren die Theologen aus verschiedenen Stämmen des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Der König Herodes hat gehört von dieser Hoffnung auf einen Messias. Vielleicht wusste er sogar grob, was es mit ihm auf sich hat. Vielleicht wusste er sogar, wo er geboren werden sollte. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hat er diese Leute gerufen und gefragt, wo der geboren werden soll. Interessant ist, dass die Priester und Schriftgelehrten sehr genau wussten, wo er geboren werden soll. Sie hatten keine Probleme mit der Theologie oder mit den Schriften. Und doch ist es interessant, dass es erst die Weisen aus dem Morgenland und die Nachfrage vom Herodes braucht, dass sie sich damit auseinandersetzen. Sie geben ihm die Antwort und in Vers 7 lesen wir, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Herodes geht sehr vorsichtig mit den Weisen aus dem Morgenland um, mit Samthandschuhen sozusagen. Das hat auch noch einen weiteren Grund. Die Weisen sind da, wahrscheinlich mit einer entsprechenden Delegation, wahrscheinlich mit einem entsprechenden Sicherheitspersonal und so weiter. Während die Armee, die der Herodes von Rom gestellt bekommen hat, gerade in dieser Zeit nicht da ist. Die waren woanders und haben sich um irgendein anderes Problem gekümmert. Und so ist der Herodes, König der Juden, alter Mann, kurz vor dem Sterben in seinem Reich. Es kommen wieder die Pater, kommt wieder eine Delegation. Seine Armee ist nicht da. Und er zeigt sich als geschickter Politiker. Er lügt ihnen nämlich etwas vor. Er erkundigte sich bei ihnen, offensichtlich hatte er hier einen Plan gefasst. Er wollte wissen, wann ist das denn passiert? Wie kann er das Ganze eingrenzen? Er wusste, es geht um Bethlehem, das haben ihm die Priester und Schriftgelehrten gesagt. Jetzt muss er nur noch wissen, wann ist das, diese Erscheinung gekommen. Und dann kann er das Ganze eingrenzen, dass er weiß, wen er töten muss. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Er zeigt sich als Anbeter des neuen Königs. So gibt er sich aus. Aber er war es nicht. Er wird König der Juden genannt. Der Titel, der ihm von Rom gegeben wurde. Aber er war nicht einmal Jude. Er war aus dem Volk Edom, ein Idumäer. Sein ganzes Leben lang gibt er irgendwas vor, was er nicht wirklich ist und hält an der Macht fest, die er hat, auch wenn er allein von seinem Alter her nicht mehr lange daran festhalten kann. Vers 9, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir sehen, die Weisen haben gehandelt. Sie sind nach Bethlehem losgezogen, weil Herodes sie dorthin geschickt hat, aufgrund der Info, die er eben bekommen hat von den Priestern und Schriftgelehrten. Und sie gingen hin und da kam wieder der Stern. Gott hat wieder gewirkt und Gott hat ihnen gezeigt, wo sie hingehen sollten. Und sie haben tatsächlich Jesus gefunden. Und was machen sie? Sie fielen nieder und beteten es an, das Kind. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese drei Geschenke sind auch der wahrscheinliche Grund, warum überhaupt es den Gedanken gibt, dass es drei Leute waren. Also einer würde das eine Geschenk bringen, der andere das zweite und der dritte das dritte. Es macht natürlich nicht unbedingt Sinn, weil es könnten ja auch zwei gewesen sein, wir wissen, es waren mehrere, aber sehr wahrscheinlich waren es noch viel mehr. Auch diese Geschenke haben eine Bedeutung, auf die wir heute nicht eingehen können. Nur kurz, Gold spricht von der Königlichkeit von dem Kind. Weihrauch, das ist etwas, was mit dem Priesterdienst verbunden ist. Und Myrrhe ist etwas, was verwendet wurde zur Balsamierung für Gestorbene. Wir sehen hier das Leben Jesu ein Stück weit vorgezeichnet in den Geschenken, die die Weisen gebracht haben. Ist auch interessant, woher wussten sie das? Woher wussten sie, wenn sie das wirklich so gemeint hatten, woher wussten sie das? Und interessanterweise finden wir auch hier in Daniel 9 die Antwort darauf, nämlich, dass dieser König sterben muss und auch warum er sterben muss. In Vers 12, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Es ist interessant, dass Gott mit ihnen spricht in Sprachen, die sie verstehen. Die Weisen aus dem Morgenland waren bekannt dafür, die Sterne zu erforschen. Sie waren aber auch bekannt dafür, Träume zu deuten. Und Gott spricht mit ihnen durch Erscheinungen im Himmel und durch einen Traum. Somit, wenn wir uns diese ganze Szene anschauen, finden wir drei wichtige Personen oder Gruppen von Personen vor. Wir finden den König, den Herodes. Er erfährt, dass der wahre König geboren ist, der König der Juden. Und seine Reaktion ist Panik. Er hat Panik. Er möchte auf keinen Fall das hergeben, was er hat. Er möchte nicht, dass sein Leben sich ändert durch diesen Jesus. Und er ergreift entschiedene Maßnahmen, indem er alle Kinder von 0 bis 2 töten lässt in Bethlehem. Wir finden die Priester und die Schriftgelehrten vor, die mit Gottes Wort in der Hand und Gleichgültigkeit im Herzen überhaupt nicht reagieren darauf. Wir sehen nicht, dass sie selber nach Bethlehem gegangen wären, um einfach mal nachzuschauen, ist da irgendwas dran oder nicht. Es interessiert sie nicht. Sie haben alle Infos. Sie kennen Gottes Wort. Viele von ihnen konnten wahrscheinlich sogar das ganze Alte Testament auswendig. Und doch interessiert es sie nicht mal so weit, dass sie hingehen und nachschauen. Und dann haben wir Weise aus dem Morgenland, die einen weiten Weg, wahrscheinlich 1.500 Kilometer, zurückgelegt haben. Aufgrund von den Infos, die sie hatten und aufgrund des Wirkens von Gott in ihrem Leben, dass er ihnen dieses Licht gezeigt hat und dass der sie dahin geführt hat. Und wie reagieren sie? Mit Anbetung. Und wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir, wenn wir an Jesus denken, wenn wir in unsere eigene Zukunft schauen? Reagieren wir mit Panik, wie Herodes? Reagieren wir mit Bibel in der Hand und Gleichgültigkeit im Herzen, wie die obersten Priester und Schriftgelehrten? Oder reagieren wir mit Vorfreude auf Jesus? Und noch ein letzter Gedanke. Was konnten die Weisen aus dem Morgenland erwarten, als sie losgezogen sind? Sie wussten, der König ist geboren. Also wussten sie auch, der König ist ein Baby. Was können sie von einem Baby erwarten? Es war nicht die Zeit wie damals zu Zeiten von Salomo, wo Menschen aus der ganzen Welt hingezogen sind, um beim König von Israel ihre Fragen stellen zu können, um Weisheit zu hören, um irgendwelche Probleme für sich zu lösen. Jesus war ein Baby, er konnte nicht sprechen. Und selbst wenn er schon die ersten Worte sagen konnte zu diesem Zeitpunkt, dann wird es sicher nicht ein Gespräch gewesen sein. Er war ein kleines Kind. Was konnten sie erwarten? Sie wussten, warum sie losziehen. Sie wussten, wer sie dort erwartet. Sie haben gar nichts erwartet, als einfach nur die Möglichkeit, bei Jesus zu sein und ihn anzubeten. Denn das ist der Gedanke, um den es hier in dem ganzen Text geht. Das ist das, was sie in Vers 2 gesagt haben, warum sie überhaupt gekommen sind, um ihn anzubeten. Das ist das, was Herodes vorgeheuchelt hat, dass er Jesus auch anbeten will, wie sie. Und das ist das, was sie gemacht haben, was wir in Vers 11 lesen. Da fielen sie nieder und beteten es an. Noch bevor sie irgendwelche Geschenke aufgemacht haben, noch bevor sie ihm irgendwie gedient haben oder irgendwas gemacht haben, das allererste, was sie gemacht haben, ist Anbetung. Sie wollten einfach bei Jesus sein. Sie wollten ihn einfach nur anbeten. Selbst wenn er ihnen nichts gesagt hat in dieser Zeit. Mich erinnert es an den Refrain von einem Lied, wo es heißt: Denn ich hänge an jedem Wort, das du sprichst. Und selbst wenn du heute Nacht, heute Abend nicht sprechen möchtest, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für mich. Denn ich will nichts mehr, als vor der Himmelstür zu sitzen und zu hören, wie du atmest. Das ist der Ort, wo ich sein will. Das ist das, was die Weisen aus dem Morgenland erlebt haben. Sie waren da, haben Jesus gesehen, haben gehört, wie er atmet und haben ihn angebetet. Stellen wir uns die Frage, wie reagieren wir auf Jesus? Welche Rolle nimmt er in unserem Herzen ein? Jesus ist König, so oder so. Jesus ist König, unabhängig davon, wie wir darauf reagieren. Und doch stellt sich die Frage, welches Verhältnis haben wir zu ihm? Amen.